Danke viel, Micha und Joachim. Und Micha und Melissa, ich finde es einfach super, wie ihr sind. Und ihr sind auch für mich sind ihr wirklich auch ein Vorbilder. Ich weiss, ihr habt auch schwierige Zeiten hinter euch. Oder es sind in schwierigen Zeiten, herausfordernden Zeiten drin. Und ihr gebt Vollgas mit Gott. Und das sind ihr wirklich auch eine Inspiration für mich. Und danke, sind ihr heute da. Mega cool. Ja, genau. Mal, ja, genau. Ein Applaus. Sehr gut, sehr gut. Das ist ein bisschen gespult, hä? Ja, ich wollte die Heilung nicht anlegen. Ja, wir sind ja in dieser Serie drin. 49 Tage von der Liebe, 49 Days of Love. Und wir haben am 5. November angefangen. Das sind eigentlich eben genau dann 49 Tage bis zu Weihnachten. Der Krieg hat immer gesagt, 40 Tage und so, aber es ist okay. Es sind 49 gewesen. Und, ist kein Problem. Und wir haben eigentlich in dieser Zeit so ein bisschen angeschaut, wie Gott uns liebt, wie wir wie die Liebe ein bisschen inspirieren in unserem Leben. Und auch gerade in dieser Weihnachtszeit, in dieser Adventszeit, geht es letztendlich auch um die Geschichte von Jesus, der kommt mit seiner Liebe und dem Menschen begegnet. Und so haben wir uns gesagt, wir wollen eigentlich die 49 Tage bewusst dem Thema von der Liebe widmen. Und ich möchte heute so ein bisschen über das Thema reden, das Geheimnis von bleibender Liebe. Und ich möchte den Kreis nochmal zurückdrehen an Anfang, wo wir gesagt haben, wo wir die Serie gestartet haben, wie würdest du den Satz vervollständigen? Mein grösstes Ziel im Leben ist es. Was ist mir am wichtigsten? Was würdest du sagen, ist dein grösstes Ziel im Leben? Ist es glücklich sein? Zu heiraten und Kind zu haben? Ein Haus zu bauen? Der viel vielleicht reich werden mit Bitcoins? Karriere zu machen? Finanzielle Sicherheit? Gesund sein? Berühmt sein? Wie wirst du die Frage beantworten? Ich könnte ja mal austauschen, das Zweite. Kind, hä? Nein, nein. Ja, tauschen mal aus, das Zweite. Was ist für euch das Wichtigste? Was denkt ihr? Ist für euch wichtig im Leben? Das Wichtigste im Leben? Nein, für mich ist das wichtigste Bier. Ist gut. Ja. Ja, da kommen sicher mega spannende Sachen zusammen. Und ich glaube, es ist auch gut, dass man sich die Frage immer wieder stellt. Weil es zeigt letztendlich auch, was einem persönlich das wichtigste Lebensprinzip ist. Was dahinter steht. Für was man eigentlich lebt, was der Antrieb ist. Und die Bibel, oder Gott sagt es ja so, das haben wir angeschaut im 1. Korinther 14, Vers 1. Die Liebe soll unser höchstes Ziel sein. Also nicht Erfolg, Besitz, Macht, Prestige, Sicherheit oder Geld. Die Bibel zeigt uns das so, dass die Liebe unser höchstes Ziel soll sein. Wieso? Weil Gott Liebe ist und wir Gott ähnlicher dürfen oder sollen werden. Und ich denke, das ist auch die Botschaft von Weihnachten, dass Gottes Liebe das höchste Ziel soll sein und dass Gottes Liebe letztendlich unerschütterlich ist, auch für unser Leben. Ich glaube, dass wir alle mögen durch Höchst, durch Tiefs gehen, aber wenn etwas sicher ist, oder wenn etwas fest bleibt, dann ist es der Anker der Liebe von Gott zu uns Menschen. Jesaja 54, Vers 8 steht das so hammerstark. Ich habe Erbarmen mit dir und ich höre nie auf, dich zu lieben. Das verspreche ich, der Herr, dein Erlöser. Und ich denke, das ist so etwas Kraftvolles, das dürfen zu wissen in dieser Zeit und sich das immer wieder auch zu eigen zu machen. Wenn etwas sicher ist, wenn etwas bleibt, ist es die Liebe von Gott zu uns Menschen. Und darum auch die Frage, was ist das Wichtigste in meinem Leben? Ich habe mit den Bankers so ein bisschen Battles und auch so Kurzpreachings machen zu ihnen. Und dann haben wir eben solche Bitcoins und reich werden und Multimillionäre zu werden. Und dann haben wir über das geredet, die Bitcoins, so steil sie jetzt hochgegangen sind, nimmst du nicht mit ins Grab, oder? Das ist vergänglich. Und so vieles, wo wir das Wichtigste meinen, ist in unserem Leben, ist vergänglich. All unsere Diplom, all unser Prestige, das werden wir irgendwann mal zurückzulassen. Und was zählt, auch am Schluss vom Leben, sind Menschen, die lieben, um zu wissen, da ist ein Gott, der mich unerschütterlich liebt. Die Bibel sagt sogar so, er hat eine Liebe, die stärker ist als der Tod. Und das einerseits zu wissen, in dieser Weihnachtszeit, aber auch zu wissen, dass Gott uns eigentlich noch ein herausforderndes Gebot gibt. Und er sagt, mein Gebot lautet, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und ich möchte heute anhand von einer Geschichte, wo wir zusammen ein bisschen das erarbeitet, das ein bisschen anschauen, wie hat denn Jesus uns geliebt? Oder wie hat Jesus Menschen geliebt? Und ich möchte eine Geschichte lesen aus Johannes 21, 1 bis 19. Und da geht es eigentlich darum, um die Auferstehung. Nachdem Jesus auferstanden ist und seinen Jüngern begegnet und vor allem Petrus begegnet. Und die Frage ist so ein bisschen, oder das Kapitel beantwortet eigentlich die Frage, wie geht Jesus mit seinen Jüngern um und im Spezifischen, wie geht er mit dem Petrus um? Ich meine, Petrus hat hart abgeschifft, oder er hat Jesus 3-mal verleugnet, er hat versagt, er ist brutal gescheitert. Und eigentlich das Kapitel zoomt ein bisschen rein, wie Jesus jetzt mit dem Versagen von Petrus, mit der Ablehnung, die Jesus ja erlebt hat, durch den Petrus umgeht. Und ich möchte heute mal ein bisschen etwas Neues machen. Ich habe das von einem afrikanischen Pastor. Ich mache jetzt so einen Regenwaldtanz. Nein. Und zwar heisst das Ora. Das heisst Objection, Reflection, Application. Beobachtung, Reflexion und Anwendung. Und wir wollen den Text zusammen lesen. Und der Roman wird noch ein bisschen zusammensammeln, was ihr in diesem Text beobachtet. Was ihr in diesem Text seht. Das wollen wir einmal ein bisschen zusammentragen. Weil ihr alle seht mehr als ich. Oder? Als zwei Augen. Und lesen wir mal den Text und was fällt euch auf? Was beobachtet ihr? Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger kannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jesus sagte, der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus. Das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das neue Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr jetzt gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und jetzt, wie begegnet er an Petrus? Vers 15. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage gestellt hat. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles, du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Ich sage dir die Wahrheit, als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dein Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Damit deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Gott, ein paar Sätze. Aber wenn man jetzt einfach mal ein beobachtet, was den Rahmen darf mal als Nummer gell, schon mal führen. Was sehen wir in dem Text? Es gibt keine falsche Antwort. Was fällt euch auf? Was sehen wir? Wie würdet ihr das beschreiben, was ihr seht? Ja, genau. Ja, machst du das Herz mit dreimal irgendwie so, oder? Genau, sehr gut. Was sehen wir sonst noch im Text? Genau, das dritte Mal. Super. Nochmal dreimal, ja, jetzt bist du gefordert.
Ich finde es so lustig, er schickt sie aufs Wasser und sagt, wir können nochmal Netz auswerfen, dann fangen sie etwas. Aber wo sie retten können, hat sie gleich schon Fisch und Brot und alles zum Essen parat. Also er hat schon für alles gesorgt gehabt, was sie hätten echt gewünscht haben müssen.
Super. Machst du mal ein paar Fisch? Absolut. Jetzt musst du Petrus zeigen, jetzt wollen wir mal wissen, wie das hier ausgesehen hat. Ja, super. Ja.
Petrus ist in einem Arbeitsmodus. Das heisst, er hat einen Gebrauch bei den Jungs, wo ihm sagt, er hat ihn nicht gesehen. Auch wenn er, wie soll ich sagen, wenn er beschäftigt war mit der Arbeit und ist eingenommen davon, hat er die Fische angezogen, das ist mit dem Verhinder, oder? Das ist jetzt dran. Hat er einen Gebrauch, wenn er sagt, das zweite ist, Prediger bringt nicht viel. Jesus muss den Petrus dreimal fragen, das Gleiche, oder? Bis er etwas sitzt. Also, das ist nur ein Hinweis.
Mhm. Ja, das ist gut. Darum, ich habe nicht auch dreimal so lang.
Der übergeistliche Überflüger ist also offensichtlich Feld angelandet, bei dem Trüppel, die keine Erwartungen mehr hatte, wie die Peter zusammen.
Ja, weiß ich. Super, ich finde das super. Mir gefällt das. Es geht nur um die Symbolik, dass wir, ein bisschen, dass wir das einfach zusammentragen. Ich habe gar nicht gewusst, dass der Peter so dünn war. Aber,
das ist etwas Neues.
Was geht
noch?
Ja, der Überfluss, das Netz
voll sind, absolut. Und Jesus muss wahrscheinlich auch irgendetwas ausgestaltet haben, dass man rennt, oder? Ja, mega. Super. Das ist gut mal so weit. Danke vielmals, Ramon. Super. Und ich möchte auch noch ein, zwei Punkte zum Schluss, jetzt einfach dreimal so lang, anführen. Nein, aber ich habe drei Punkte. Genau, nein, aber auch noch ein paar Sachen daraus herausnehmen. Im 1. Korinther 13, Vers 7, beschreibt uns der Paulus die Liebe, die Gott zu uns hat. Und ich glaube, in dieser Geschichte sehen wir auch, wie Jesus mit den Menschen und auch mit dem Petrus umgeht, ein Teil aus dem heraus. 1. Korinther 13, Vers 7, da steht, die Liebe gibt nie jemanden auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit grosser Geduld. Niemals wird die Liebe vergehen. Und ich denke, wir haben das, die Attribute, die da aufgezählt werden, haben wir auch in dieser Geschichte, oder? Wie Jesus Geduld hat, wie er immer und immer wieder kommt und sich offenbart. Wie er Menschen nicht aufgibt. Wie er hofft, und auch gerade speziell in dieser Geschichte, in dieser Konversation mit dem Petrus, wie er ihnen Hoffnung, Glauben und auch Zukunft vermittelt. Und eben, ich denke, die bleibende Liebe zeigt sich geduldig und gnädig mit seinen Mitmenschen. Ich finde das so schön, wie Jesus und Petrus und seine Jünger es zum Morgen macht. Wenn er sie in Gemeinschaft ruft, wie er sie, eben wie du es gesagt hast, wie er sie versorgt, wie er vorgesorgt hat. Ich meine, ich hätte es vielleicht gesagt, Petrus, also wenn du wirklich noch eine Chance willst, dann kannst du einen Brunch machen für mich. Und dann schauen wir. Aber da kommt so eine Gnade, da kommt so eine Liebe, da kommt so eine Versorgung entgegen, unabhängig von dem, was der Petrus gemacht hat. Unabhängig von seiner Performance. Und das ist eben Gnade. Dass Gott seine Versorgung, seine Gunst nicht wegzieht von uns Menschen, auch wenn wir mal scheitern. Die Bibel ist voll von dem, im Epheserbrief, Gott erweist sich uns gnädig, ohne unser Vortun, ohne unsere Leistung. Und ich denke, Gott, wir Christen haben vielleicht damit gesagt, Mühe mit dem, wenn Menschen vielleicht nicht gleich denken wie wir, dass wir sie dann gleich noch lieb haben. Aber ich glaube, sie müssen nicht gleich denken, um gleich können zu lieben. Jesus hat dann Petrus geliebt, der seinen eigenen Weg gegangen ist und hat sich ihm gnädig offenbart. Und ich glaube, das kostet uns auch viel, oder? Wenn wir vielleicht anders, auf anderes Denken stoßen, wenn wir auf andere Haltungen stoßen, Menschen trotzdem zu lieben, trotzdem gnädig zu sein, trotzdem zu versorgen, trotzdem Menschen anzunehmen. Das ist in seiner Liebe ein riesen Vorbild drin. Und ich denke, wir alle brauchen das in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, weil wir alle wissen, dass wir sind nicht perfekt sind. Römer 3,10 steht es so gut, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Wenn einer behauptet, ohne Sünde sei, betrügt er sich selber und verschließt sich der Wahrheit. Epheser 4,2 bringt es so gut auf den Punkt. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Was ich auch so stark finde, wie Jesus den Jüngern und Petrus begegnet, eben, er hält keine Predigt. Wie du gesagt hast, Freddy, oder? Er ruft Leute an den Tisch. Er hat ja alles recht gehabt, irgendwie eine Kanzlerrede zu schwingen und zu sagen, das ist nicht gut. Sondern er sucht Beziehung und er sucht Gnade und Vergebung. Das Zweite, was ich drin noch gesehen ist, bleibende Liebe drückt sich in Glauben und Hoffnung aus. 1. Korinther 13, Vers 1 steht so. Vers 7, sorry. In jeder Lage hofft sie und vertraut sie für andere. Das hat mich brutal berührt, als ich die Geschichte gelesen habe. Und ich habe mir selber in meinem Moleskine habe ich mir auch eine Zeichnung gemacht. Aber ich habe so schlecht gezeichnet, dass ich den Ramon gefragt habe. Aber das hat mich berührt gehabt, zu sehen, die Hoffnung und den Glauben, den Jesus für den Petrus aufgebracht hat. Trotz dem Scheitern, trotz dem Versagen, stellt er die Berufung von Petrus wieder her. Wo vielleicht manch einer gesagt hat, du, jetzt hast du verspielt. Jetzt kannst du wieder hinten anstehen. Jetzt machst du nochmal sauber alle Schritte, bis du wieder an diesem Punkt bist. Nein, er stellt die Berufung von Petrus wieder her. Er stellt die Beziehung wieder her und seine Berufung. Ich finde das so etwas Starkes, so etwas Kraftvolles. Weil ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben. Manchmal geraten wir in Situationen, wo wir denken, du, jetzt habe ich das Glauben verspielt mit Gott. Oder ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich nicht mehr weiss, genau weiss, ist Gott noch mit mir. Und so stark wie Jesus das wiederherstellt und ihn aufbaut. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Jesus in dem Gebot sagt, liebet einander, so wie ich euch geliebt habe. Jesus ist ja nicht mehr leibhaftig da unter uns, aber er hat seine Kirche da. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Menschen einander ermutigen. Dass wir Menschen in unserem Umfeld einmal wieder Wort vom Leben, Wort von der Hoffnung zusprechen. Einander nicht entmutigen, sondern einander aufbauen. Wir alle wissen, das Wort hat eine unglaubliche Kraft, Menschen niederzureissen und Menschen aufzubauen. Und ich glaube, wir haben auch die Kraft, die Gott uns gibt, durch das Wort, Menschen zu motivieren, die Träume zu leben, die Gott in sie gelegt hat. Aber wir haben auch die Kraft, das zu zerstören. Und ich möchte mich zu einem Menschen immer mehr entwickeln, wo andere Menschen ermutigen. Wo andere Menschen inspiriert. Das Beste aus dem anderen rauszuholen. Galater 5, Vers 6 steht so: Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Ich glaube, wir ändern eine schlechte Person nicht zu einer guten, wenn wir ihr sagen, was schlecht an ihr ist. Man jetzt nicht dem Petrus können sagen, was er schlecht gemacht hat, oder? Aber er stellt die Hoffnung und die Berufung von Petrus wieder her und er zeigt für ihn weit meine Lämmer. Er gibt ihm eine Perspektive, er gibt ihm eine Vision. Letztens habe ich das mal irgendwo gehört, ich glaube sogar in einem Lebensfilm gewesen, aber ich finde es gut. Killer für die Liebe. Was ist ein Killer für die Liebe? Es ist nicht unbedingt Hass. Ein Killer für die Liebe ist Anteilslosigkeit, Vernachlässigung, Gleichgültigkeit. Bei Hass ist vielleicht irgendwo noch etwas rum. Da regt sich noch etwas ein. Aber ich glaube, wenn man gleichgültig wird, wenn man nichts mehr sagt, wenn man sich zurückzieht, wenn man den anderen vernachlässigt, ich glaube, das bringt die Liebe zum Erlöschen. Und ich träume von einer Kirche, wo man nicht schweigt, wo man nicht vernachlässigt, wo man nicht gleichgültig sind, sondern wo man Wort vom Leben spricht. Wort von der Ermutigung. Wo Wärme ist und nicht Kälte. Das dritte und der letzte Punkt. Bleibende Liebe erdauert das Schlimmste. 1. Korinther 13, Vers 7 steht so: Die Liebe gibt niemals auf. Du hast es gesagt, Kim, oder? Immer wieder hat sich Jesus offenbart, er ist dran geblieben, die Jünger hat sie nicht aufgegeben. Ich glaube, das ist gut zu wissen für uns. Gott bleibt uns dran. Er gibt nicht auf, er gibt dich nicht auf. Und ich glaube, was in diesen Worten auch mitschwingt, ist das, dass auch in Herausforderungen und in schwierigen Situationen in unserem Leben, dass wir dafür wissen, auch dann ist seine Liebe da. Auch dann gibt uns Gott nicht auf. Und du hast das gesagt, Ruth. Es ist auch angetönt worden, wie der Petrus gestorben ist, oder? Man geht davon aus, 60 nach Christus oder 67 nach Christus ist er umgebracht worden. Und er hat sich mit im Kopf nach oben wollen kreuzigen lassen, weil er sich nicht würdig gefunden hat, wie Jesus zu sterben. Aber das wissen wir aus der Kirchengeschichte. Und dass das möglich war, muss ja etwas in Petrus im Herz passiert sein. Da muss er eine Gewissheit haben, eine Liebe, die mich auch im Tod nicht aufgibt. Eine Entschlossenheit da war, ein Mut da war, der übernatürlich ist. Und wir können das nicht produzieren in unserem Leben. Wir können sagen, jetzt die Liebe so, sondern ich glaube, wir können unsere Herzen öffnen und sagen, Jesus, ich gehe durch schwierige Zeiten, ich gehe durch schlimme Zeiten, aber offenbare dich als einen liebenden Gott, der mich nicht aufgibt, in der Situation, in der ich jetzt drin bin, wo ich durchgehe, wo ich durchlaufe. Seine Liebe erdauert das Schlimmste. Und ich denke auch immer wieder, den Link zu machen, vielleicht kennst du auch Menschen, die durch schlimme Sachen gehen, durch schwierige Sachen gehen, da kannst du genau du so eine Stimme sein von Gott. Gott hat dich nicht aufgegeben. Gott kommt mit dir durch das durch. Einer hat es mal gut gesagt, grossartige Menschen sind ganz normale Menschen, aber sie haben eine extraordinäre Entschlossenheit. Und ich glaube, da haben wir von Gott eine Zusage, einen Zuspruch, dass seine Liebe nie aufgibt. Ich möchte es nochmal zusammenfassen, damit wir sehen, wie Jesus und Petrus und den Jüngern begegnet, ist ein Bild auf die Qualität von seiner Liebe, die er zu uns Menschen hat. Gott zeigt dir immer wieder seine Gnade. Er hat Jesus geschickt, um für dich zu sterben. Und ist auferstanden, damit du leben kannst. Gott zeigt sich dir darin, oder seine Liebe zeigt sich darin, dass er an dich glaubt. Dass er dich geschaffen hat, mit einem Plan, mit einer Absicht und dass er dein Potenzial sieht. Etwas, was er in dich hingelegt hat, was er dich einzigartig designt hat. Und wo er möchte immer mehr freisetzen, dass du die Berufung kannst leben, die Gott in dich hingelegt hat. Und ich träume von einer Kirche, wo wir nicht alle konform werden, alle gleich sein müssen, sondern wo jeder das leben kann, was er von Gott bekommen hat. Einzigartig wie jede Schneeflocke hat jeder Mensch geschaffen. Und wir haben gesehen, Gott gibt dich niemals auf. Und er ist auch heute für dich da. Und ich denke, wenn wir unsere Zeit nehmen, für mich kannst du noch eine Gitarre, wo wir einfach eine Zeit von der Reflexion nehmen, vom Gebet, bevor wir dann zum Kaffee gehen, aber wo wir unsere Zeit nehmen, wo wir zu Gott kommen. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für die Geschichte von den Jüngern, von Petrus, wie du ihnen begegnet bist. Und ich glaube, wir müssen immer wieder innehalten, auch gerade in einer Leistungsgesellschaft, wie wir sind, wo wir nur aufgrund von Leistung können bestehen und durch Verdienst und durch Performance können bestehen, immer wieder auch sehen, wie du die Menschen siehst, Jesus. Du nimmst uns bedingungslos an. Und vielleicht bist du da und du fühlst dich wie ein Petrus und merkst, hast du irgendwo versagt, bist gescheitert. Aber du spürst, dass Jesus heute auf dich zukommt und dann darfst du wieder zu ihm rennen. Du darfst zu ihm kommen. Er ist da, um dich wiederherzustellen. Vielleicht auch dort, wo die Träume, wo die Sachen in die Brüche gegangen sind in deinem Leben. Wo du vielleicht von einem Scherbenhaufen stehst. Die Worte von Jesus einfach kannst wirklich, dass er dich liebt, dass er eine Liebe hat, die dir Hoffnung, die dir Glauben schenkt, auch für deine Zukunft, auch für deine Situation.